Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Glücklicherweise muss ich mir in dieser Woche keinen staatstragenden Einstieg in diese Folge ausdenken, weil der VfB am vergangenen Wochenende kein Bundesligaspiel verloren hat, weil es gar kein Bundesligaspiel gab. Jetzt bin ich doch wieder zynisch geworden, Philipp Meisel. Ich grüße dich.
Christian, Grüße gehen retour, Grüße an euch da draußen und wir grüßen beide, denn Can Mustafa, der mit uns hier in der kleinen, aber feinen Aufnahmekabine steht. Can, grüß dich.
Hallo zusammen.
Freuen uns sehr, dass du da bist heute bei uns, denn es gibt einige Themen, über die wir mit dir sprechen wollen, dazu dann aber im Mittelteil dieser Folge, ne?
So machen wir's. Wir wollen natürlich drüber sprechen, wie ist denn das in dieser Stuttgarter Fanlandschaft? Wie arbeitet ein Fanprojekt? Wie arbeitet man an Spieltagen, abseits von Spieltagen? Und ist es wirklich so, wie es manchmal den Eindruck erweckt, zumindest bei gewissen Medien, dass es wirklich immer mehr Probleme gibt zwischen den Fans und beispielsweise der Polizei? Aber zuerst blicken wir mal auf das Spiel, das der VfB gespielt hat. Tatsächlich, letzten Freitag, und es war ein Testspiel gegen Heidenheim. Christian, konntest du dir die Highlights anschauen, wenigstens?
Ich konnte mir die Highlights anschauen und ich habe sogar die zweite Hälfte in voller Länge auf diesem YouTube angeschaut.
Sehr gut.
War durchaus erkenntnisreich, wie ich fand. Also ich bin ja so einer, der überhaupt nichts auf Ergebnisse von Testspielen gibt, und dass es jetzt ein 2-0 war, jo, vielleicht ein bisschen schön fürs Selbstbewusstsein, aber im Kern fand ich, hat sich doch rauskristallisiert, dass vielleicht doch nicht alles verloren ist beim VfB, dass es Spiele und Spieler gibt, auf die man sich da noch verlassen kann und die möglicherweise auch noch eine wichtige Rolle übernehmen könnten. Ich finde es beispielsweise, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber dann doch immer wieder interessant, dass Pascal Stenzel sich zuletzt zu sowas wie ein Testspielmeister entwickelt hat, auch in der Vorbereitung, und dann bei den Bundesligaspielen nicht zum Einsatz kommt. Vielleicht ist es ja doch was. Auch aufgrund der Situation hat er dann Waldemar Anton wieder innen gespielt und noch ein sehr, sehr schönes Tor erzielt. Also ich fand das einen schönen Test. Die Heidenheimer, muss man zur Einschränkung sagen, sind auch mit ein paar Juniorenspielern angereist. Trotzdem natürlich nicht ambitionslos. Das kann man schon mal machen. Das war ein guter Test zu einem guten Zeitpunkt.
Mich hat es tatsächlich gewundert, dass Janis Burnic nur noch bei der C11 von Heidenheim mittlerweile notiert ist, den hätte ich eigentlich höher eingeschätzt. Aber ich habe schon lange keine Heidenheimer Spiele mehr gesehen. Insofern enthalte ich mich einer weiteren Einordnung. Der Christian hat es gut gemacht. Was ich interessant fand noch, es war ein öffentliches Spiel. Ja, Can, warst du zugegen, zufällig?
Schön erfahren zu haben, dass es 2-0 ausging.
Ja, okay, damit ist auch alles gesagt.
Ja, okay, damit ist wirklich alles gesagt. Ja, nee, das war aber, ja, wie gesagt, mal eher die Ausnahme der Regel, weil meistens finden solche Testspiele in Länderspielen aus Anführungszeichen oben organisatorischen Gründen, Anführungszeichen Ende, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich glaube, das ist für die Fans oder für einige Fans schon ganz nett, mal so nah dran sein zu können, wie man das im Schliens sein kann. Mehr gibt's, glaube ich, über diesen Test dann aber wirklich nicht zu erzählen. Wollen wir mal kurz auf die Länderspielpause gucken, respektive die Auftritte der VfB Spieler. Es gibt einen neuen VfB-Nationalspieler für Deutschland, seit zumindest gestern Abend, Christian.
Ja, ich wollte schon einsteigen nach dem Motto, was sie verpasst haben könnten, Philipp Meisel. Du warst ja letzte Woche nicht da und da sind Dinge passiert und es war wirklich auch noch nicht der 1. April. Ich habe extra nochmal geschaut. Nee, es ist wirklich so, Joscha Wagnermann ist nominiert worden von Hansi Flick für die DFB-Auswahl und ist auch zum Einsatz gekommen, hat sein Debüt gefeiert beim 2-3 gegen Belgien jetzt am Dienstagabend. Bisschen undankbar natürlich auch von der Spielsituation her, aber Debüt ist Debüt. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht.
Ja, glaube ich, das hätte sogar Joscha Wagnermann vor ein paar Wochen nicht gedacht. Ja, also wenn du beim VfB in deiner Heimmannschaft nicht an Waldemar Anton vorbeikommst, der positionsfremd Rechtsverteidiger spielt, dann bist du, glaube ich, weit davon entfernt, dir Hoffnungen zu machen, dass du bald mit dem Adler auf der Brust durch die Gegend rennst. Aber es zeugt natürlich schon auch von dem grundsätzlichen Problem, das der deutsche Fußball hat. Wenn wir jetzt in diese Richtung abschweifen wollten, können wir gleich eine ganze Sendung davon darüber machen, ja. Aber wenn man eben so wenig personelle Alternativen hat, dass man sich schon solcher Maßnahmen bedienen muss, ist es kein gutes Zeichen. Und ich glaube, die Belgier haben zumindest in den ersten 45 den Deutschen ganz gut aufgezeigt, wie man international auf Top-Niveau Fußball spielt. Und Deutschland ist dazu gerade nicht in der Lage.
Immerhin nominiert beim DFB gerade Bankdrücker und versucht nicht irgendwelche anderen Spieler einzubürgern.
Ja, Entschuldigung. Ich fand ja die interessantere Variante tatsächlich, man lässt den Athletiktrainer Martin Franz und Serhou Guirassy nach Afrika fliegen, um dort in einem, was ist es, WM-Quali war es, glaube ich, oder?
Dass ich glaube, ich glaube sogar Afrika-Cup-Quali.
Oder Afrika-Cup-Quali, die Guineer in der Mannschaft Kabine zu unterstützen, weil er da so wichtig sei. Nebenher hat er ein Reha-Programm weiter absolviert. Und wie wir wissen jetzt aus den letzten Eindrücken, scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein, denn er hat das erste Mannschaftstraining absolviert. Der lang vermisste Stürmer, ich bin gespannt. Da kommen wir nachher aber noch dazu, wenn wir auf das Spiel blicken gegen Union. Ob er wirklich dann gleich wieder zum Einsatz kommen wird oder zumindest in den nächsten Spielen damit zu rechnen ist. Ich glaube, da soweit können wir uns schon aus dem Fenster lehnen. Um dem Can einen schönen Steilpass in die Gasse zu spielen für unseren Mittelblock jetzt. Wie war denn die Stimmung unter den Fans in den letzten Tagen? Was habt ihr so wahrgenommen nach diesem Offenbarungseid, kann man glaube ich nicht anders sagen, gegen Wolfsburg?
Ja, jetzt wo gilt es da den Unterschied zu ziehen zu den letzten 10 Jahren, gefühlt irgendwie schon. Also es ist, wie es ist. Es ist erstaunlicherweise wieder so, wie es ist. Ich hätte Anfang der Saison nicht gedacht, dass wir da jetzt wieder wären, wo wir sind. Und so geht es, glaube ich, vielen VfB-Fans. Aber genau, es sind ja auch wenige VfB-Fans nicht schon viele Jahre dabei. Deswegen, truth to be told, wen überrascht's.
Ja, nimmst du so einen gewissen Fatalismus wahr? Ist das was man spürt?
Ja, Ignoranz halt schon auch und auch eine Gleichgültigkeit. Und ich habe es ja vorhin quasi schon kurz gesagt, also wenn du die letzten 10 Jahre ernsthaft mitverfolgst und da alles dir so sehr zu Herzen nehmen möchtest, wie du es eigentlich vielleicht früher vielleicht gerne getan hast, dann wären wir, glaube ich, alle schon in der Klapse einfach.
Ist das ganz profan gefragt, aber schon Bestandteil auch deiner Arbeit? Ja, also das sind das Inhalte, mit denen du umgehst. Du bist Sozialarbeiter, arbeitest fürs VfB-Fanprojekt. Ja, ist das was deine tägliche Arbeit schon beeinflusst, oder? Das Spiel vom Wochenende?
Nicht unbedingt aus sportlicher Perspektive. Ich habe einen sozialpädagogischen Auftrag eigentlich hauptsächlich und der ist unabhängig vom sportlichen Geschehen. Wenn jetzt natürlich unter der Woche Fußballfans mit einer anderen Stimmung reinkommen, 3-0 Heimsieg gegen Bayern, als wir jetzt 0-1 gegen Wolfsburg, das ist klar, dann spielt schon irgendwie eine Rolle. Aber davon abgesehen ist das sportliche Geschehen auf dem Rasen eigentlich nur am Rande für mich relevant.
Was ist denn dann für dich hauptsächlich relevant, um es mal so zu fragen?
In erster Linie auf jeden Fall fankulturelle Geschehen. Also genau, sehe mich da eben auch als Advokat und in gewissen Gremien und Netzwerken unter der Woche eben auch als advokatischer Teil dessen, um eben für Fans und Fankultur dort einzutreten. Genau.
Wie sehen denn diese Zirkel aus, diese Netzwerke? Was gibt es regelmäßige Sitzungen? Beispielsweise oder bist du in diesen Fanausschusssitzungen dabei? Bist du da Teil davon?
Nee, das ist ja ein eigenes Vereinsgremium wiederum. Da würde dann irgendwann ein Gastzugang sozusagen im Raum stehen, aber das ist erstmal unabhängig von uns. Wir sind ja auch städtisch organisiert, nicht vereinsorganisiert. Also wenn jetzt quasi wir das Fach unter der Woche aufmachen, haben wir halt eben die Option Veranstaltungen, Einzelfallberatungen, Netzwerk- und Gremienarbeit, Beratungsgespräche, Workshops, politische Bildungsarbeit, ganz, ganz vieles. Und jetzt hast du das Netzwerk angesprochen. Da gibt's verschiedene Gremien sozusagen, innerstädtische Gremien, außerstädtische Gremien, dann Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte Gremien. Und was du jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen eben meinst, ist die Spieltagsvorbereitungsgespräche sozusagen. Die finden alle 2 Wochen vor den Heimspielen statt. Da kommen im Sinne der Stadionallianzen sozusagen alle wichtigen Parteien, die den Spieltag mitgestalten und mitentscheiden, wie er abläuft, zusammen. Und da sind wir eben auch mit dabei.
Kommen wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher dazu. Was erzähl uns doch mal so ein bisschen wie so einen typischen Fanprojekt Arbeitstag. Ihr macht irgendwann die Türen auf, dann stehen da Schlangen von Leuten wahrscheinlich nicht vor eurer Tür, oder? Oder wie funktioniert das? Wie tretet ihr in Kontakt auch mit Fußballanhängern, mit VfB-Anhängern?
Ja. Also genau, das Besondere sozusagen am Fansozialarbeitberuf ist eben, dass der Aufhänger dieser Spieltag ist, also alles mit Ausrichtung Spieltag. Und am Spieltag bemühen wir uns halt eben nicht nur, das ist ein wichtiger Teil, auch als Vermittler aufzutreten zwischen Fans, Ordnungsbehörden und Polizei, sondern eben auch Kontakte zu knüpfen im Sinne von Streetwork, Beziehungsarbeit und auf den Fuß dann auch manchmal sozusagen die Arbeit, die unter der Woche wiederum anfällt. Ob es jetzt dann eben offene Treffs besucht werden, Veranstaltungen besucht werden oder Einzelfallberatungen in Anspruch genommen werden.
Wie ist das Echo? Also jetzt der ganz normale Fußballfan, sage ich jetzt mal, der nicht einer organisierten Szene angehört beispielsweise, wie nimmt der euch wahr? Wie kann er euch wahrnehmen? Was tut ihr, damit die Leute auch wissen, hey, hier ist ein Angebot, wenn du Bock hast?
Ja.
Komm auf uns zu.
Gute Frage. Ich glaube, ganz viel geschieht schon auch im Hintergrund, auch am Spieltag, was gar nicht bemerkt wird. Und das ist auch voll okay so. Also am Ende des Tages sind wir Sozialarbeitende, auf die man freiwillig zukommen kann oder eben auch nicht. Und unter der Woche ist es, sag ich mal, haben wir eine Struktur, die Svenbrick gibt es eben erst seit 6, 7 Jahren. Das heißt, für die meisten VfB-Fans ist es, hey, was ist denn überhaupt noch? Was macht ihr eigentlich? Und warum sollte ich das jetzt nutzen, sozusagen diesen offenen Treffmöglichkeit und diese Möglichkeit des Gesprächssuchens, der Kommunikation, des Sich-Treffens? Ich habe es ja 20, 30 Jahre nicht gebraucht. Also das scheppert uns schon immer wieder oft entgegen. Und natürlich auch die Struktur, die wir generell in der Stadt haben. Also super viele Jugendhäuser, super viel Streetwork, die VfB-Fanszene und Landschaft, die sich auch super krass aus dem Umfeld speist. Also wenn man das mit Standorten vergleicht, keine Ahnung, Bielefeld, Bochum, whatever, wo es alles ein bisschen kleiner und städtischer ist, da hat natürlich so eine Räumlichkeit des VfB, des eines Fanprojekts, die wir auch haben in der Stadtmitte an der U-Bahn-Haltestelle Rathaus, eine viel höhere Bedeutung als jetzt bei uns.
Wie nimmst du denn die Entwicklung in Stuttgart wahr in den vergangenen Jahren? Oder so, gibt es da was aus deiner Sicht, wo du sagst, da hat sich was in die oder in jene Richtung getan und das unterscheidet uns möglicherweise in Stuttgart von anderen Standorten? Oder hast du da was in der Form wahrgenommen?
Ja, also an ganz vielen Standorten gibt es ja Fanprojekte eben schon seit 25, 30 Jahren, auch die Fansozialarbeit an sich. Da hat eben ganz oft dann die Räumlichkeit eine Bedeutung gespielt und auch eben diese Vermittlerrolle zwischen Fans und Polizei. Da ist ja bei uns in Stuttgart Gott sei Dank schon relativ früh eben die Fanbeauftragten initialisiert worden, die da auch schon gute Arbeit leisten und das schon immer tun, sodass beim VfB Fanprojekt vor allen Dingen in den Anfangsjahren die politische Bildungsarbeit im Vordergrund stand, also 1, 2 Workshops die Woche mit Schulklassen, wo wir eben über den Zugang Fußball, gesellschaftliche Themen wie Sexismus, Rassismus und so weiter thematisieren. Und auch der Veranstaltungscharakter, das war auch in den Anfangsjahren einer der wichtigsten Pfeiler sozusagen, wo wir auch immer allen Fans die Möglichkeit gegeben haben, hey, nennt uns eure Themen, wir machen einen coolen Abend draus, egal was es ist, Podiumsdiskussionen, Vorträge, genau, und ja.
Warum hat das, oder das, soweit ich weiß, hat es doch in Stuttgart, für bei den großen Bundesliga-Standorten war Stuttgart einer der letzten, die ein Fanprojekt bekommen haben.
Ja.
Das lag, so ich unsere Berichterstattung zumindest nachvollziehen konnte, zum einen an der Finanzierung der ganzen Geschichte. Ja, also wer macht dafür den Geldbeutel auf, gell? Ja, aber eben auch daran, dass es offensichtlich politisch zumindest nicht oberste Priorität hatte, obwohl man ja auch eigentlich weiß aus anderen Standorten, du hast selbst gerade einige erwähnt, dass es sehr positive Effekte haben kann, eben so ein Fanprojektsarbeit.
Ja.
Ja, wo, was meinst du, war der ausschlaggebende Grund im Endeffekt? Oder wie hat sich diese Entwicklung vollzogen, dann doch jetzt, dass ihr schon 7 Jahre da seid?
Ja.
Hol uns da so ein bisschen ab.
Ja, ich glaube, also das ist schon richtig eingeordnet. Man kann da schon bis zu 15 Jahre, glaube ich, zurückgehen, wo eigentlich der Wunsch schon mal da war, einen Fanprojekt in Stuttgart zu initiieren und damals eben auch von der Fanszene mitgetragen. Genau, und jetzt gibt's oft dieses Sagen, die Stadt hat das verhindert aufgrund Finanzierungsthemen, aber ich habe auch schon mal Stimmen gehört aus dem bundesweiten Fanprojekt-Netzwerk, dass da auch damalige vereinsführende Personen das dann nicht eingesehen haben und gesagt haben, warum überhaupt und so weiter. Also es ist komplexer als immer nur zu sagen, die Stadt wollte es nicht.
Ja,
Aber letztendlich ist es daran gescheitert schlussendlich. Und es war natürlich ein herber Schlag für alle, die es eigentlich haben wollten. Und es hat aber wiederum letztendlich dazu geführt, dass ein Ziel der Fanprojektarbeit sich relativ schnell schon mal sozusagen selbstständig erreicht hat, nämlich die Verselbstständigung von organisierten Fußballfans, die eben mittlerweile alle ihre Räumlichkeiten haben und ihre Rechtshilfestrukturen und ganz viel davon schon selbstständig auf die Beine gestellt haben, was an anderen Standorten die Unterstützung von Fanprojekten oder wo Fanprojekte ergänzend unterstützt haben zumindest.
Vielleicht kannst du uns mal ganz plastisch für den einen oder anderen Hörer da draußen, der vielleicht noch gar nicht so genau weiß, was er damit anfangen soll, mal so einen Beispielfall erzählen. Oder ja. Was ist denn was dich, womit du konfrontiert wirst, womit du dich dann befasst, wo du dann sag ich mal, tätig wirst?
Genau, also am Spieler kann es eben zum Beispiel sein, dass wir jetzt in Frankfurt auch schon vor dem Spiel und während dem Spiel es eben zu kritischen Situationen mit den Ordnungskräften kommt. Da gibt's immer also jetzt Beispiel Frankfurt gibt's eben eine separate Ordnereinheit am Blockeingang, die immer sehr ominöse, separate Kontrollen in der Behindertentoilette durchführt. Und da ist es dann zum Beispiel, habe ich es als meinen Auftrag im Moment verstanden, eben auch mitzugehen, weil das für Fans oft eine unsichere Situation ist. Was geschieht hier? Warum werde ich rausgezogen? Und dann bist du einfach da und viele Fans nehmen das dann auch schon wahr. Sie sagen, naja, ich fühle mich zumindest mal nicht allein. Also auch die Situation dann anschließend, wenn andere Leute auch noch auf die Polizeidienststelle auf die Wache gebracht wurden, ist eben auch auf dieses... Ja, der guckt wenigstens noch kritisch mit auf das, was gerade geschieht und ist immer eben eher advokatisch pro Fans sozusagen natürlich. Und das wird von vielen genau als entspannend und begünstigend eben wahrgenommen. Und das war jetzt so in Frankfurt dann mehrmals der Fall.
Hm. Wie hat denn die zurückliegende Pandemie eure Arbeit beeinflusst? Ich nehme an, stark, oder? Ich meine, zum ersten Mal, weil es eben keine Fans bei Spielen gab. Auch, wie habt ihr diese Zeit gestaltet?
Gute Frage. Ich war da vorher in der Schulsozialarbeit in Plochingen und bin erst seit November 20 im VfB-Fanprojekt. Deswegen kann ich das nur zu Teilen beantworten. Seitdem ich da bin, habe ich vieles darauf fokussiert, eben Veranstaltungen auch in den Online-Bereich zu legen. Also wir hatten Zoom-Konferenzen mit Vorträgen über genau Ultras in Syrien, Fankultur in Israel und so weiter und so fort. Haben die politische Bildungsarbeit auch nochmal fokussiert und natürlich trotzdem versucht, im Rahmen der Pandemiebedingungen Beratungen und so weiter stattfinden lassen zu können. Aber da braucht man auch jetzt, bricht man nichts vom Zaun, wenn man feststellt, dass die Pandemie uns genauso eingeschränkt hat in der Arbeitsweise wie alle anderen wahrscheinlich auch.
Aber hast du in der Zeit auch gemerkt, also so ging es mir zumindest, dass während der Pandemie und als die Stadien wirklich monatelang leer waren, da gab es schon die eine oder andere Stimme, auch aus Fankreisen, wo man sich dann, glaube ich, auch als außenstehender Beobachter nicht ganz sicher war, ob die Fans wieder so in der Form in die Stadien zurückkommen, weil sich der auch viel abgespielt hat. Ich fange jetzt gar nicht von den ganz großen Dingen mit Verbandsthemen und so weiter an, aber ich ehrlich gesagt war mir nicht ganz sicher, ob die Stadien wieder so und in der Form und auch so organisiert wieder voll werden würden. Jetzt ist es so. Hast du da in der Geschichte während der Pandemie auch so Zweifel bei den Fans rausgehört?
Jetzt müssen wir auf eine persönliche Ebene sozusagen gehen, weil damit sprichst du für mich ganz besonders das Jahr 2020 an. Und da war ich eben noch nicht im Fanprojekt. Und wenn du mich damals im Juli gefragt hättest und eben auch in Richtung Fußball, bei dem ich mir dachte, das kommt nicht mehr so zurück, wie es war. Das kann nicht sein. Jetzt merken es doch alle, was eigentlich abgeht. Jetzt checken doch alle, was falsch läuft. Zu meiner Überraschung und Erschreckung sind wir wieder da, wo wir sind. So.
Es ist so ein bisschen, als wäre nichts gewesen, ne?
Business as usual. Ja, so ist es. Ja. Das ist zumindest für das Geschäft Fußball so. Wenn ich es versuche runterzubrechen auf das, was auf den Tribünen und rund um Spiele los ist, dann habe ich subjektiv schon eher den Eindruck, es hat zugenommen im Vergleich zu der Zeit davor. Vielleicht ein Stück weit so meine Laienanalyse, weil es eben was zu kompensieren gilt, weil es was nachzuholen gilt, weil man
manchmal, wenn man Dinge wieder, nicht hat, sieht, was man eigentlich
und auch versucht dann zeigen zu wollen, hör mal zu hier, was wir eigentlich auf dem Kasten haben, was wir alles so anstellen können. Wie sieht's der Experte?
Sprichst du ja eigentlich schon fast soziologische Perspektiven.
Ja, ich finde es halt, man muss ja nur, wir haben hier zum Beispiel, wir haben Homepage-Dienste, die haben auch immer ein Auge auf die Agenturkanäle, was von den Agenturen reinkommt und was von der Polizei reinkommt. Mhm. Und wenn man da ganz nüchtern betrachtet, wie viel Meldungen es gibt mit Bezug auf Fußball, Fußballspiele, Fußballfans in diesen Polizeikanälen, dann haben die zugenommen.
Ja.
Das, wenn ich dann noch eben schaue, mit offenen Augen durch die Welt gehe, wenn ich bei Fußballspielen selbst bin, weil ich sie begleite als Reporter, dann sehe ich da auch ein verändertes Verhalten im Vergleich zu vorher. Deswegen die Frage.
Also als Erklärungsansatz deiner Wahrnehmung sozusagen, fände ich es schwierig, nur die Pandemie sozusagen im Blickfeld zu rücken, sondern da müssen wir alle Krisen, die wir seither haben, ins Blickfeld nehmen und vielleicht sogar noch andere dazu mit Jugendarbeitslosigkeit und so weiter.
Das war schon symbolisch jetzt.
Und da lässt sich prinzipiell, glaube ich, in Bezug zur Gesellschaft schon behaupten, dass wir ein Gemengelage haben, dass wir auf diese Art und Weise in Form eines Hexenkessels, könnte man eben auch sagen, noch nicht hatten. Und das beobachte ich schon auch. Das habe ich auch noch in der Schulsozialarbeit beobachten dürfen und tue das jetzt auch. Rein in Bezug zum Fußball hängt es ja auch immer davon ab, von welchen Orten wir sprechen, also auch geografisch. Und das habe ich auch schon letzte Woche in der Zeitung gesagt. Da kann ich letztendlich nur ganz klar sagen, dass das auf dem Standort Stuttgart für mich nicht beobachtet werden kann.
Wenn ich eben anschaue, was in, in dem Bundesliga los ist, rund um Bundesligaspiel, dann drängt sich mir der Eindruck auf, es ist tatsächlich mehr zu beobachten an Auffälligkeiten jedweder Art, als es davor
der Fall
war. Zum Beispiel Polizeieinsätze mit gewissem Ausmaß, zum Beispiel aber auch der Einsatz von Pyrotechnik bei Heimspielen von Fans hat für mich sichtbar zugenommen. Der Can hat gerade schon den Finger hochgehoben, wie wir es ihm gelernt haben vor der Aufnahme. Ich glaube, da kommt gleich was um die Ecke.
Jetzt hättest du auch ruhig weitermachen können.
Nein, alles gut.
Ich finde es, also auch da finde ich es wieder spannend, oder finde ich es schwierig, das zu betrachten, von allen Dynamiken losgelöst. Also ja. was sozusagen an sich geschieht in einem Spieltag, ist ja beispielsweise nie losgelöst von den Dynamiken, die auch eine Polizei eben mitbringt und eben ihrerseits vielleicht auch seit Pandemie und allem, was gerade geschieht, anders auftritt sozusagen. Und das muss bei solchen Aussagen immer mitbedacht werden, finde ich.
Alles immer im Kontext sehen, ne?
Ja, so ist es. Logischerweise ist es so. Wollen wir mal ein paar der letzten VfB-Spiele durchgehen? Vielleicht da auch nochmal Einblicke für die, die nicht ganz so nah dran waren, wie der Can vielleicht jetzt beispielsweise im Fanzug war, der von Frankfurt zurückfuhr. Aber auch für mich so ein eindrucksvolles Beispiel war auch das Verhalten, sag ich mal, der Exekutive bei dem Spiel von Köln hier gegenüber den Kölner Fans, die in Waiblingen vor den Toren der Stadt sozusagen in ihren Bussen aufgehalten wurden und es wurde versucht, eine Vollkontrolle durchzuführen. Das heißt, die Busse alle aussteigen, erkennungsdienstliche Behandlung und so weiter, alles sag ich mal, auseinanderbauen auf Deutsch gesagt. Ja, das hat nicht ganz so funktioniert, weil sich eben manche geweigert haben, manche Busse überhaupt die Türen aufzumachen. Die wurden dann nach Hause geschickt. Andere durften weiterfahren, nachdem sie kooperativ waren. Das ist beispielsweise ein Verhalten, das ich so von der Polizei in Stuttgart nur höchst selten bisher in all den Jahren, in denen ich zum Fußball gehe, wahrnehmen konnte. Auch wenn es, so sagt die Polizei, es dafür gute Gründe gab, nämlich das auffällige Verhalten der Kölner Fans in den letzten Wochen und Monaten, wobei man da dann halt einfach grundsätzlich diese Leute, die in diesen Bussen saßen, unter Generalverdacht gestellt hat, ja, was einfach nicht geht, ja, und das ist was ich vorher meinte mit verändertem Verhalten, ja, das gibt's ja natürlich auf allen Seiten zu beobachten und deswegen haben wir einen Can hier, weil er eben jemand ist, der sich diesen Themen vollumfänglich widmet und uns vielleicht Einblicke geben kann, Argumentationswinkel mitgeben kann, die wir vielleicht gar nicht haben.
Ich finde beispielsweise dieses Heimspiel gegen Köln ist ein sehr interessanter Punkt. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern. Ich verfolge das ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich war auch mal eine Zeit lang als freiwilliger Helfer bei Heimspielen im Einsatz. Das ist schon ein Weilchen her, aber da gab es noch lange vor der Pandemie Heimspiele gegen Köln, wo ich dann eben mit eigenen Augen gesehen habe, wie dann auch der Kölner Anhang mehr oder weniger aus dem Nichts angefangen hat, mit Gegenständen zu werfen und den Gästeeingang stürmen zu wollen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wo dann kurzzeitig mal Alarm war. Also zum Beispiel ist es ja auch oft so, Can, korrigier mich, dass man auch sich so eine gewisse Historie von Heim- oder Auswärtsspielen auch ein bisschen anschaut und möglicherweise dahergehend auch irgendwelche Strategien oder Konzepte erarbeitet, wie das dann in den Jahren darauf passieren soll. Also ich erinnere mich beispielsweise wirklich noch an diese Szenen von dem Heimspiel gegen Köln, die waren für mich erschreckend und hat natürlich jetzt in dem Fall direkt nichts mit dem zu tun, was dieses Jahr passiert ist, aber vielleicht erklärt das so ein bisschen einen Ansatz von Kausalität, oder bin ich da falsch?
Genauso wie du es schilderst und begreifst, so sehen es eben auch die Menschen, die für das Spiel und das gelingende Geschehen eines Spieltags in der Mercedes-Benz-Arena verantwortlich sind und in diesem Zuge sich eben auch die Sicherheit das höchste Prio hat für die Leute. Was wir eher beobachten müssen, ist natürlich das, was du angesprochen hast. Was geschieht da eigentlich, wenn quasi vor einem Spieltag schon Ultras abgefangen werden oder Fanbusse abgefangen werden? Und das ist ja immer mehr dieser Begriff, der halt eben kursiert, Predictive Policing. Das heißt eben, dass nicht auf mithilfe eines konkreten Verdachts polizeilich agiert wird, sondern dass eben generalisierende Verdachtsmerkmale schon ausreichen, um solche Dinge auszuführen. Dann kommt da noch der Begriff der der Gefahrenabwehr und damit des Gefährders hinein, der gesetzlich gar nicht definiert ist. Und damit hat die Polizei, finde ich, aktuell wieder so einen Rahmen geschaffen, eine Ecke gefunden, in der sie eben solche Maßnahmen durchführen können. Und die sind, by the way, eben jetzt im Gegensatz zu deiner Wahrnehmung nicht irgendwie das erste Mal vorgefallen, sondern das gab es auch schon mit Frankfurt, mit Freiburg, mit München. Und das finde ich auch bundesweit betrachtet, sammle ich da immer wieder viele Stimmen. Erst letzte Woche war die Jahrestagung der Fanprojekte und das beobachten wir bundesweit sehr kritisch und alarmierend.
Und was lässt sich dagegen tun?
Für mich liegt immer die Lösung ganz klar in der Kommunikation. Also wenn wir an einen Spieltag schauen, dann sind die Dynamiken zwischen Fußballfans und Polizei super krass konfliktbehaftet. Wir sprechen von ganz großen Unsicherheiten auf allen Seiten und alle Seiten haben eigentlich immer diese Sorge vor der Eskalation. Und wenn wir drauf schauen, auf einer Dynamikskala sozusagen, wie wir diese Eskalation verhindern können, dann gibt es einen Zwischenbereich von Konstruktion und Konfliktpotenzial.
Ja.
Und da muss man meiner Wahrnehmung jetzt eben auch als professioneller Fansozialarbeiter sozusagen ansetzen. Was meine ich damit? Konstruktionen sind die Dinge, mit denen die Menschen an den Spieltag kommen. Also Polizei, Fußballfans, Ultras sind alle gewalttätig und so weiter und so fort. Aber auch die Fußballfans mit die. Also da geschehen, genau, gibt's hunderte, also ganz viele Konstruktionen sozusagen. Und eben mit denen gehen ja alle rein in den Spieltag. Und das erhöht eben immer das Konfliktpotenzial. Und um das wiederum zu reduzieren, wäre einfach Kommunikation, wo eben auch Fansozialarbeiter als Vermittelnde aus allen Seiten genutzt werden könnten, ist statistisch betrachtet tatsächlich das einzig wirksamste Mittel, um nicht wieder zu vor 2012 Verhältnissen zu kommen.
Ich fand das einen ganz interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast. Da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil du ja eben bezeichnest dich ja auch ein Stück weit als Advokat, auch wenn das natürlich nicht rechtswissenschaftlich gemeint ist. Die Polizei argumentiert dann immer mit Rechtsgrundlagen, sondern du hast das natürlich nicht im rechtlichen Sinne, sondern wie du schon angesprochen hast, im sozialwissenschaftlichen Sinne vor allem auch. Und einen ganz interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast, und den finde ich besonders sehr wichtig, sind diese verhärteten Fronten oder beziehungsweise diese Denke der Protagonisten. Inwieweit ist das für dich auch eine Aufgabe oder sogar eine übergeordnete Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Fronten ein bisschen aufgelöst werden und dass nicht alles verallgemeinert gesehen wird, sondern dass Dinge eben auch in Relation gesehen werden, dass man sieht, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt auch ganz viel Grau dazwischen.
Immer in Gesprächen, jederzeit sozusagen und wann immer sie auch stattfinden mögen.
Wie lebt sich's denn so zwischen den Fronten?
Wenn wir schon dabei sind.
Ich bin doch jetzt wieder Single, wie so frech. Nein, Spaß. Ist schwierig. Du musst ja irgendwie vor allem im Rahmen der Netzwerk- und Gremienarbeit musst du irgendwie in alle Richtungen halt eben deine Fäden haben und diplomatisch agieren, vermittelnd agieren. Du stehst oft zwischen den Stühlen, aber ich mag das, ich kann damit umgehen, ich kann das. Und am Ende ist immer ganz klar die Ausrichtung, die ist pro Fans, von dem her fühle ich mich jetzt nicht eben wie ein gänzlicher Diplomat sozusagen.
Wenn wir bei dem Köln-Spiel nochmal bleiben, das wurde als sogenanntes HR-Spiel eingestuft oder als Rotspiel, sagt man auch, also als Hochrisikospiel, aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit. In den 14 Tagen davor, hast du vorher selbst schon angeschnitten, finden dann turnusmäßige Zusammenkünfte statt. Von der Polizei, von den Ordnungsbehörden jedweder Art, vom VfB, vom Stadionbetreiber und auch ihr seid da dabei. Nimm uns doch mal mit, wie läuft sowas ab? Wie funktioniert so eine Spieltagsplanung, wenn man so möchte? Und wo sind dann da überhaupt noch Möglichkeiten einzuwirken? Du hast die Fans, auf die du einwirken möchtest und da versuchst, Besserung zu erreichen. Du hast natürlich aber genauso gut die Exekutive, die Polizei, auf die du ja versuchen kannst, Einfluss zu nehmen. Und da ist ja so ein Termin dann genau richtig. Wenn du sagst, pass mal auf, wenn da du oder der Christian Schmidt vom Fanprojekt, wenn ihr die Finger hebt, so, das ist doch gar nicht so.
Ja. Von den Fanbeauftragten.
Ja, genau. Fanbeauftragten. Nimm uns einfach mal mit in so einen Ablauf, wie Geht das überhaupt vonstatten und welche Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es da?
Ja, also ich sag's ganz ehrlich, im Vergleich zu dem Thema Polizeidynamiken und so weiter ist das nur halb so spektakulär, weil so eine Organisationsbesprechung sozusagen von einem Heimspieltag eigentlich super unspektakulär ist. Also man hat da ein Protokoll, man sitzt da und schätzt halt eben die Lage ein von Wetterlagen, technischen Risikenlagen über eben auch Gefahrenszenario mit den ZuschauerInnen und jeder gibt da eben sozusagen seine Stimmung und sein Meinungsbild ab. Und jetzt, um deine Frage auf mich zu beantworten, sozusagen, da sprechen wir auch wieder von diesem Begriff der Konstruktion. Also auch beim Köln-Spielen habe ich eben schon gemerkt, krass, die Leute bauen hier ein Szenario schon auf, ja, vorab sozusagen. Das kann nur schlecht sein für den Spieltag. Und dann ist es meine Aufgabe vielleicht schon auch da in diesem Gremium sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey Leute, was konstruiert ihr euch denn da eigentlich gerade? Wie absurd sind denn A, B, C Kategorien von Fußballfans? Die greifen doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht mehr. Haben wir übrigens auch beim Freiburg-Spiel gemerkt. Da waren eben nicht mehr die Rede, oder irgendjemand hat es extra in einem Zeitungsartikel erwähnt, dass die Ultras sich daneben benommen hatten.
Das war ich, der irgendjemand, ja.
Als es sonntags sozusagen plötzlich Radioberichte über Eskalation in Freiburg gab, alles, ich dachte, hä, was ist denn geschehen? Ja. Das waren die sogenannten A-Fans, wie die Polizei es gerne einkategoriert.
Ja. Genau. A heißt potenziell eher unauffällig. Normal in Anführungszeichen, oder wie?
Ja, ja, genau.
Also die Kategorisierung ist ja schon großartig. Ja. Und C ist dann das Gegenteil. Also gewaltsuchend,
genau,
oder...
Genau, genau. Und Gewalt B quasi irgendwas dazwischen. Also ich habe sozusagen am Blockeingang 36 irgendwann in einem Gespräch einfach mit einem Fußballfan erfahren, dass eben die Kölner Ultras leider nicht da sein werden. Das hat mich auch persönlich getroffen, weil ich einfach Lust hatte auf einen geilen Spieltag und im Gästeblock immer gut was geboten ist, wenn Köln da ist. Da dachte ich mir also schon, naja, wo ist denn da jetzt die... Also irgendwann muss es ja bekannt gewesen sein. Und das sagt ihr immer, aus ermittlungstechnischen Gründen durften wir das vorher nicht sagen. Das ist ja auch okay. Aber auch da nochmal, wir reden von Fußballfans und nicht von Terroranschlägen oder Sonstigem. Dann geschieht das sozusagen am Samstag. Und da habe ich mich dann eben schon gefragt, naja, wo war denn dann da der Anruf um 11 oder 12, der mich sozusagen hätte auch befähigen können, in alle anderen Richtungen schon mal deeskalieren oder wie auch immer einwirken zu können, auch nur informieren vielleicht, sodass schon mal alle ein bisschen gesättigter sind, anstatt im Block zu stehen und festzustellen, hey, warum kommen eigentlich die Kölner schon wieder nicht rein? Was ist denn da schon wieder vorgefallen sozusagen?
Ich höre raus, du siehst ein Lack of Communication, also du würdest dir auf jeden Fall als einen wichtigen Ansatz vermutlich mehr und bessere Kommunikation untereinander, miteinander wünschen?
Der Umkehrschluss, dass es nicht gut wäre, in Anführungszeichen, der greift nicht, aber dass Kommunikation immer besser funktionieren kann und wir da bei weitem noch nicht auf der Skala am Ende angekommen sind, das steht fest.
Kommunikation, ein Punkt, der sich verbessern muss, sich definitiv verbessern könnte, um generell eine Veränderung zum positiven Idealfall der Lage herbeizuführen. Welche gibt es noch? Welche Bereiche gibt es noch?
Genau, das ist immer die Ableitung daraus. Also was geschieht, wenn Menschen miteinander sprechen und wenn sie sich sozusagen auf einer verbalen Ebene berühren sozusagen, dann sorgen wir eben dafür, und das darf eben auch in diesen Besprechungen stattfinden oder in anderen Gremiensitzungen, dass diese Konstruktionen sich abbauen.
Ja, aber gut, wo gibt es noch Möglichkeiten, tatsächlich aufeinander zuzugehen, respektive einfach die Situation zu verändern? Ich glaube, wir bemerken doch, dass, wenn man einen Strich drunter ziehen wollen würden, jetzt gerade, wir bemerken momentan eine Situation, die sich zuspitzt in jeglicher Art und Weise. Ja, und man kann die Einzelfälle immer auseinanderklabausern und da stundenlange Diskussionen drüber führen, auch zu Recht teilweise. Aber grundsätzlich ist zu bemerken, es spitzt sich etwas zu. Wie kann man dem entgegenwirken?
Ja.
Kommunikation, klar, wichtig. Ja, aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten, die man vielleicht noch gar nicht so im Blick hat? Zumindest aus deiner Warte raus.
Genau, es ist die Frage, welche Möglichkeiten wollen denn auch wahrgenommen werden? Und woher weht der Wind sozusagen? Und der Wind weht meiner Meinung nach eben ganz klar mit dem Großereignis, das uns 2024 bevorsteht. Da weht er her und da geht es darum, eben jetzt auch schon Einsatztaktiken zu erproben und den Ernstfall zu üben. Und zum anderen, woher auch der Wind herweht, ist eben dieses, naja, was ist ein Ultra sozusagen? Das ist
für beide, alle Seiten.
Ja.
Kein Vergnügen gerade. Ja. Ja. Und wenn dann selbst aus so einer Mücke wie in Freiburg ein Elefant gemacht wird, das bringt doch niemandem irgendwo was. Ja. Das Maß ist, glaube ich, das Entscheidende und das fehlt mir einfach gerade so auf allen Seiten ein Stück weit.
Ja.
Vor allem aber auf Seiten derer, du hast gerade schon gesagt, die im Wind stehen bezüglich der EM 2024. Also, was gibt's für Möglichkeiten?
Ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich ganz ehrlich sage, egal was ich dir gleich nenne, es wird sich bis zur EM 24 nichts ändern. Und trotzdem sehe ich jene Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel auch schon bei den Ausbildungen in der Polizei sozusagen früh eigentlich schon an der Wurzel des ganzen Geschehens anzusetzen. Also ganz viele oder ganz wenige PolizistInnen kommen ja im Laufe ihrer Ausbildung, ihrer dienstlichen Karriere an einem Fußballspiel vorbei. Das müssen wir erstmal festhalten. Und mit dieser Erkenntnis müssen wir doch schauen, okay, was könnten wir machen, damit Erlebnisse und Berichterstattungen von übergriffigen Polizeibeamtinnen, von Polizeigewalt und so weiter und so fort weniger werden. Und da wäre für mich eine Antwort und Lösung in der Fortbildung, in Weiterbildungen, eben da auch schon auf Fansozialarbeit und den ganzen Dynamiken, die da am Spieltag stattfinden, aufmerksam zu machen, damit eben wiederum diese Konstruktionen auch abgebaut werden. Genau. Das mal in diese Richtung sozusagen.
Was ja aber auch irgendwo in dem Bereich Kommunikation fällt, oder man setzt früh an, versucht einfach Barrieren gar nicht erst aufzubauen oder dass die aufgebaut werden, sich aufbauen, sondern da eben ansetzen. Ja, das ist klingt für mich zumindest plausibel.
Wo siehst du denn auf der anderen Seite auch die Fans in der Pflicht? Oder wo siehst du denn bei ihnen Dinge, wo man möglicherweise rangehen könnte und wo man sagen könnte, jetzt darf ich es auch noch vielleicht einen Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, da könnte auf der anderen Seite nochmal was passieren?
Ja, am Ende des Tages ist ja die Profession, die ich studiert habe, auch immer eine Profession der Menschenrechte. Insofern kann ich auch immer nur sagen, hey Leute, und egal wen ich damit anspreche, alle, die am Samstag da sind, also haltet euch daran, nicht nur orientieren, sondern haltet euch auch daran. Und das ist natürlich ein Ansatz, den ich auch immer fahre, seitdem ich soziale Arbeit studiert habe. Und das mache ich auch in jedem Gespräch sozusagen. Genau. Und zusätzlich dazu kann man vielleicht schon auch sagen, dass natürlich auch eine Kommunikation niemandem schadet. Und dass man, glaube ich, genau auch drauf schauen darf am Rande eines Spieltags, was ergänzt das Geschehen unterstützend und begünstigend für alle und was nicht. Und dass man das, was darunter fällt, vielleicht auch ausklammert.
Das ist doch mal was.
Klingt für mich nach einem guten Schlusswort.
Dann gehen wir in die Werbung und sind gleich wieder für euch da. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Dann kommen wir wieder zum Sportlichen und haben den Blick auf die Frauen, die nach dem 1-1 gegen den SC Sand 2 den zweiten Rückschlag hinnehmen mussten. 1-3 verloren, damit ein Punkt jetzt aus 2 Spielen, ein Remis, eine Niederlage immerhin. Gibt es auch da die Gelegenheit, das besser zu machen am Sonntag 15 Uhr zu Hause gegen Freiburg St. Georgen. Ich würde aber sagen, zu diesem 1-3 hören wir nochmal den Trainer Heiko Gerber.
Ja, ich denke, wir sind gut reingekommen, hatten schon am Anfang eine Riesenchance. Und dann nach 10 Minuten die rote Karte, wo wir hinten schlecht verteidigen, haben wir dann 60 Minuten Unterzahl, haben wir sehr, sehr gut gemacht. Sind auch in Führung gegangen, ich denke, wir müssen dann auch 2-0 machen. Und ich denke, war immer klar die bessere Mannschaft. Trotzdem hat Hegau das nie aufgegeben, hat alles versucht, fand ich gute Einstellung und dann halt auch über 2 Standards, die wir aber dann selber auch primitiv zulassen. Das heißt, die Entstehung von den Standards ärgert mich einfach, weil wir sicher im Ballbesitz waren. Da kann immer mal ein Tor passieren. Am Ende hat sich dann Hegau auch kämpferisch und so im Endeffekt auch verdient. Wir haben nochmal alles reingeworfen, aber ja, man merkt schon, dass auch die vielen Ausfälle, die wir im Moment haben, die Mannschaft etwas verunsichert und nicht ganz so frei vom Kopf ist. Und deshalb Glückwunsch an Hegau, geht im Endeffekt aufs Korn.
Es war offensichtlich ganz schön windig in Hegau, glaube ich, wo sie waren. Ja, schöne Gegend, da hinten Richtung Bodensee runter, wenn ich es richtig weiß. Aber Geografie soll uns nicht weiter beschäftigen jetzt in dieser Folge dafür. Das 1-1 ganz kurz, das VfB 2 im Lokalduell gegen den SGV Freiberg. Julian Kudalla erzielt ein Kopfballtor, habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen, ja, von unserem Edeltechniker, dass der aus kürzester Distanz einnickt. Jedenfalls ein Stück, glaube ich, zu wenig. Ich habe mir die Highlights angeschaut bei Leaks, die alle VfB 2 Spiele streamen und danach auch Highlights zur Verfügung stellen. Wir gehen weiter zu U19. Die hat sich so ein bisschen Frust von der Seele geschossen, ha?
5-1 in der Sonderspielrunde bei der TSG Hoffenheim. Das sah richtig gut aus. Vielleicht auch einfach nochmal der Impuls für einen Neustart, für das, was jetzt als nächstes auch noch kommt. Am 2. April geht's weiter. Dann.
Dein Lieblingsverein.
Die Fuggerstädter?
Nein.
Ach, die mit dem Bindestrich?
Die mit dem Bindestrich.
FC Astoria Bindestrich Waldorf.
Genau, richtig.
FC Bindestrich.
FC Bindestrich Astoria. So. Ja, so ist richtig, Christian.
Auswärts 12 Uhr. Und die U17, die hatte noch kein Spiel in dieser Sonderspielrunde. Genau. Das steht jetzt an. Derby bei den Kickers, 2. April, 11 Uhr. Vielleicht noch an der Stelle mal abseits vom VfB. Es waren ja auch Länderspiele, U19, U17. Da war der DFB auch jeweils unterwegs. Die U19 hat die Quali für die Euro verpasst, ist in der Endrunde gescheitert an Italien unter anderem. Die haben sich qualifiziert. Die U17 aber ist dabei. Bei der Europameisterschaft, muss dazu aber auch sagen, bei der U17 EM sind 16 Teams dabei, bei der U19 EM nur 8. Also da ist es auch ein bisschen leichter, sich zu qualifizieren. Da ist die deutsche U17 als eine der besten Gruppen zweiten durchgekommen und ist dabei.
17 ist eine schöne Zahl. 17 Spieler waren es insgesamt, die die Akademie auf Reisen geschickt hat in dieser Länderspielpause. Das ist ein ganz schöner Brocken und zeugt auch davon, dass da wirklich ordentliche Arbeit gemacht wird. Denn sonst wären es eben nicht so viele Spieler. Das U17 Auftaktspiel in diese Sonderspielrunde ist jetzt am Sonntag das Stadtderby auf der Waldau. Can, ist das ein Einsatzgebiet für dich? Gegen Kickers, 11 Uhr Sonntagmorgen? Oder ist das Jugendfußball zu weit weg, als dass man da vielleicht auch die entsprechenden Kollegen mal zum Netzwerken trifft?
Genau, es gibt Spiele, da macht es auf jeden Fall Sinn, auch da zu sein. Auch angesichts dessen, welche Fans auch vielleicht da sind an solchen Ereignissen. Aber jetzt am Wochenende haben wir am Freitag im Rössle in der Kurve der Cannstatter Kurve Berlin eine Veranstaltung, sodass ich schon eben freitags in Berlin bin und auch den Samstag zum Unionsspiel und dann erst sonntags zurückkehre, sodass mir das leider nicht möglich sein wird.
Das ist schon die fast ne, das zweite Mal in den letzten 3 Folgen, dass unser Gast eine perfekte Überleitung zum nächsten Themenblock hier liefert, nämlich zum Spiel gegen Union. Was ist denn genau im Rössle los am Freitagabend? Kann man da noch hinkommen? Ist es offen? Muss man sich anmelden? Erzähl.
Muss man nicht. Wie zu allen Spielen in Berlin gibt es eben im Rössle immer wieder die Möglichkeit, am Abend zuvor und auch am Abend des Spieltags sozusagen noch zusammenzukommen auf ein Kaltgetränk. Und diesen Abend dekorieren wir das Ganze mit einer Veranstaltung, wie auch schon letztes Jahr. Letztes Jahr ging es um die WM in Katar, kritischerweise. Und dieses Jahr geht es um, wird Raphael Moltern den Vortrag halten, der das Buch geschrieben hat, Friede den Kurvenkrieg, den Verbänden, Fußballfans und Funktionäre, eine Herrschaftskritik. Und ich freue mich ganz arg, da von 19 bis 21 Uhr den Vortrag zu lauschen und danach dann auch anderes zu tun.
Ich versuch's tatsächlich auch. Also zum einen zu lauschen und danach vor allem anderes zu tun. Ja, aber das werden wir, glaube ich, hinbekommen, wir zwei. Und ich freue mich auf einen schönen Abend. Ich war schon lange nicht mehr da in Berlin-Neukölln im Rössle, der Vereinsgaststätte, wenn man so möchte, der Cannstatter Kurve Berlin, eines VfB-Fanclubs, der in Berlin schon seit 08, sagt der Name, glaube ich, also seit 2008, da sein Unwesen treibt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber eben aktiv ist. Ich freue mich sehr und dann geht's gegen die Eisernen am nächsten Tag. Christian, dein Blick aufs Spiel. Was ist drin? Das ist der Start in eine englische Woche für den VfB, wie er sie vielleicht nie wieder haben wird in den nächsten Jahren. Wenn er nämlich alle 3 Spiele verliert, wird es wirklich eng. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Samstag Union, dann hast du Mittwoch auswärts Nürnberg, Pokal, um dann am nächsten Wochenende, ich glaube Freitag, oder?
Am Ostersonntag dann. Bei
Ostersonntag sogar, okay, ja.
Ja, aber wir denken ja immer nur von Spiel zu Spiel, das ist ja klar.
Ich bin echt nicht gut in Terminen und du diese Woche. Man merkt mir diese Woche Urlaub an, ja, aber gut.
Dafür bin ich ja da, ja. So ein bisschen, ne? Ja. Das ist tatsächlich eine schwierige Konstellation. Ich finde halt auch, ja, man muss von Spiel zu Spiel denken, das ist auch richtig so, das ist vor allem aus professioneller Sicht so. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sich nicht in die Tasche lügen und sagen, dass das letzte Spiel aus diesem Dreierpack möglicherweise das Wichtigste ist, nicht nur möglicherweise, sondern für mich sicher, nämlich das eben am Ostersonntag beim VfL Bochum. Und trotzdem musst du jetzt eben erstmal die alte Försterei abarbeiten. Und abarbeiten meine ich da wörtlich. Also da wird Fußball gearbeitet, da wird nicht Fußball gespielt. Da musst du gegenhalten. das wird nicht einfach. Die Statistiken sind ehrlich gesagt grauenvoll, zumindest die allermeisten. Union seit gefühlt 38 Jahren zu Hause ungeschlagen, der VfB seit Dezember 2021 ohne Auswärtssieg. Aber auch hier habe ich eine schöne Statistik für euch. Ein bisschen in Anlehnung an das Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Unser Bruno Labbadia, der hilft tatsächlich da immer, wenn es darum geht, Hoffnungsschimmer auszugraben. Also Bruno Labbadia, der seines Zeichens als Trainer bei Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen war, dort ein 1-1 geholt hat. Jetzt Obacht, Leute. Bruno Labbadia hat bisher beide Begegnungen gegen Urs Fischer gewonnen. Also wenn das nichts ist, ein bisschen Hoffnungsschimmer muss ja sein.
Ja, da kriege ich Gänsehaut, ey, sag ich dir ganz ehrlich. Wäre das nicht sogar der erste Sieg an der Alten Försterei überhaupt in der VfB holt?
Es wäre in jeglicher Hinsicht das erste Mal.
Großartig, großartig. Gut, wo gibt's denn Ansätze dafür, dass man das schafft? Nenn mir welche, Christian. Komm, wenn du schon so gut im Thema bist.
Also in meinen Augen ist es tatsächlich das, dass du annehmen musst, was da passiert. Und das ist das, was viele Bundesliga-Mannschaften nicht tun. Also wenn ich hingehe und sag jetzt, lommel ich erstmal 10, 15 Minuten abtasten, dann liegst du an der Alten Försterei schon 1, 2, 0 hinten. So, das darfst du nicht. Du musst von vornherein zeigen, was los ist. Du musst dir vielleicht auch mal eine frühe gelbe Karte abholen. Eine der Sachen, die ganz, ganz, ganz wichtig sind bei Auswärtsspielen in Union, ist sofort rauszufinden, was die Linie des Schiedsrichters ist. Das ist elementar wichtig. Das wird für den VfB ganz wichtig sein, zu gucken, wie schnell zückt er die Karten, lässt er sie an der kürzeren oder an der langen Leine, wofür pfeift er nicht, weil, Spoiler, das kann Union so gut wie keine andere Bundesligamannschaft. Und das haben die nach 10, 15 Minuten drauf, wissen dann, wie sie das Spiel angehen können und müssen, orientieren sich dran und so laufen dann meistens die Spiele. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist so ein bisschen das, sage ich mal, Softskill-mäßige, abseits vom Taktischen. Ich glaube, für das Taktische, da haben wir einen Experten.
Den lassen wir jetzt mal zur Sprache kommen. Bitteschön.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit Platz 3 steht Union Berlin natürlich nach wie vor herausragend da in der Tabelle. Das hat zum einen mit ihrem Punktstück zu tun, mit ihrer sehr guten Defensive, wo sie die zweitwenigsten Gegentore der Liga bekommen haben. Sie haben da mit ihrem 5-3-2 oder manchmal auch 5-2-3 eine sehr stabile Grundformation, kompaktes Zentrum, gute Flügelabdeckung mit der Fünferkette und die Räume, die sie dann tendenziell im Spielaufbau vielleicht lassen, die laufen sie halt mit ihrem sehr intensiven Rausrücken und Verschieben dann sehr schnell zu. Das kann man dann auch versuchen auszunutzen, durchaus, wenn man wie der VfB auch spielstarke Aufbauspieler hat, dass man Union ein bisschen anlockt und dann versucht, zum Beispiel Verlagerungen zu spielen. Da muss man allerdings auch sehr clever vorgehen, weil Union in der Defensive auch sehr intelligent spielt und viel antizipiert. Die haben da einfach einen sehr guten Mix aus zum einen dieser Körperlichkeit und Mannorientierung und trotzdem auch, dass sie ihre Gegenspieler sehr gut lesen, dass sie auch mal zurückbleiben, wenn sich ein langer Ball andeutet und so weiter. Und weil die einfach ständig mitdenken, ständig aufmerksam sind, ist es dann auch schwer, schneller zu sein als Union und sie mal mit einer Idee zu überraschen. Gerade wenn man vielleicht derzeit nicht so das blinde Verständnis in der Offensive hat. Umgekehrt ist das Offensivspiel von Union relativ eingespielt und auch da agieren sie einfach sehr gut im Kollektiv. Sie haben einen klaren Plan, was sie machen wollen und dadurch, dass die Spieler dann alle der gleichen Idee folgen, passen auch die Aktionen der Offensivspieler gut zusammen. Sie müssen dann entsprechend auch kürzer überlegen und kriegen dadurch ein gutes Tempo in ihre Angriffe rein. Wenn zum Beispiel dann ein langer Ball kommt, dann laufen die anderen Spieler sofort in die Tiefe, während der Spieler, der den Ball kriegt, eben versucht, ihn weiterzuleiten und eben sofort in die Tiefe zu spielen, anstatt dass man erstmal den Ball annehmen muss und gucken muss, wie man eigentlich den Angriff entwickeln will. Und dasselbe bei Flanken, die spielt Union einfach relativ frühzeitig, während die anderen Spieler dann meistens schon im Strafraum angekommen sind. Das sind auch alles keine komplizierten Spielzüge, die Union da spielt, aber sie reichen ihnen eben bislang trotzdem aus für Platz 3. Das bedeutet aber auch, dass der VfB sich darauf vorbereiten kann, dass eben diese Aktionen von Union kommen werden und dass sie frühzeitig kommen werden. Und dann muss der VfB eben auch genauso frühzeitig darauf reagieren. Und so, wenn man das hinbekommt, dann könnte es der VfB vielleicht doch hinkriegen, dieses Spiel relativ lange offen zu halten und am Ende möglicherweise auch etwas Zählbares mitzunehmen.
Das war Jonas Bischofberger, unser Taktikanalyse der letzten Jahre. Wie immer zuverlässig geliefert und leider müssen wir mit einem weinenden Auge sagen, es ist das letzte Mal, dass er geliefert hat, dass er den Blick auf den Gegner geliefert hat, ihn seziert hat und eben Möglichkeiten aufgezeigt hat, mit denen der VfB Stuttgart ja Chancen hat, da was zu holen. Der Jonas verlässt uns, Aber es gibt bei jedem weinenden Auge eben auch ein lachendes Auge. Und das lachende Auge ist, er geht zum VfB. Er wird nämlich dort Datenanalyst, nachdem er jetzt sein Studium der Sportwissenschaften abgeschlossen hat und so viel Expertise sammeln konnte in den letzten Jahren, dass der VfB ihn gerne unter Vertrag nimmt für die Vor- und Nachbereitung der Spiele. Wird er da zuständig sein und schon in der nächsten Woche anfangen. Wahrscheinlich hat er schon mit dem Unionsspiel zu tun, dann noch vor dem Auswärtsauftritt in Nürnberg. Can, dein Aufgabengebiet am Samstag, ist das gespickt mit viel To-Dos? Ist das ein problematisches Aufeinandertreffen zweier Szenen? Ist das ein spezieller Standort? Was kommt da auf dich zu?
Also emotional betrachtet natürlich in jeglicher Hinsicht, ja, für jeden VfB-Fan. Ja. Ich gehe auf diese Art und Weise gar nicht heran an die Spieltage, sondern okay, für mich ist als Sozialarbeiter immer klar, dass ich, egal was geschehen ist, immer Menschen und Tat sozusagen voneinander trennen muss und den Personen zu jedem Zeitpunkt immer wieder unvoreingenommen begegnen muss, sogar aus meiner Profession heraus, oder ist zumindest mein Anspruch. Und den werde ich auch wieder am Samstag für alle VfB-Fans im Gästeblock haben. Und davon abgesehen habe ich die alte Försterei immer als einen Ort erlebt, bei dem beispielsweise auch die Fantrennung irgendwie, genau, größtenteils hervorragend funktioniert und der Fluss ist immer ganz angenehm da rechts nebendran und so. Also sehe keinen Grund, besonders angespannt für den Samstag zu sein.
Wie ist das, also ich überzeichne jetzt bewusst, wie nimmt man dich wahr im Fanclub? Bist du da, hast du da einen Standort, stehst da mit dem Fähnchen in der Hand, hier ist das Fanprojekt oder natürlich nicht, aber wie...
Welcher Pfand hier abgeben.
Ja, richtig. Wie läuft das so? Komm, erzähl uns das einfach, dass, also ich meine, du kennst natürlich deine Pappenheimer, die kennen dich, die kommen dann schon auf dich zu, wenn Bekanntschaft vorher schon bestanden hat. Aber wenn jetzt jemand ist, der sagt, pass mal auf, ich hätte jetzt gerne eine unabhängige Instanz, mit der ich mich austauschen kann zu Thema XYZ, das Spiel betreffend oder den Spieltag betreffend. Wie erkennt er dich? Wie kommt er zu dir?
Ja, also einmal haben wir natürlich immer unsere Kontaktdaten, in dem Falle dann am Spieltag das Diensthandy, wo man eben jederzeit anrufen kann und uns kontaktieren kann und aufsuchen kann. Ja. Zum Zweiten haben wir unsere Dienstkleidung an, auf der eben VfB Fanprojekt draufsteht. Das ist in 90% der Fälle der Fall. Es gibt auch Spieltage, wo wir entscheiden, die nicht zu tragen. Aber meistens erkennt man uns so und dann gibt es sozusagen beim Heimspieltag meistens am Blockeingang 36 sozusagen, aber oft eben gefühlt auch wie so ein fliegender Händler irgendwie und so wird es wahrscheinlich auch meistens an den Gästeblocken immer sein, weil man eben hier irgendwie spricht und da was macht und da mal kurz vermittelt und da irgendwie zu einem Halbzeitgespräch geht und genau, in dem ganzen Wirrwarr bin ich auf jeden Fall trotzdem da.
Und dann liegst du irgendwann in deinem Hotelzimmer und guckst dir die Highlights auf The Zone an, weil fürs Spiel keine Zeit war, oder?
Samstagabends in Berlin.
Ja. Na gut.
Da guck an. Ja. Nee, würde ich wahrscheinlich genauso halten. Oder beziehungsweise werde ich genauso halten, ja. Ich reise erst am Sonntagmorgen zurück. Dann zum Sportlichen zurück, Christian. Du hast das sehr gut, finde ich, zusammengefasst. Deswegen ergänze ich gar nicht, was die Ansätze angeht. Aber wir haben ja auch in jeder Woche so einen kleinen Guilty Pleasure Part. Ja, nämlich den Player to Watch, also quasi den Spieler des Gegners, auf den es besonders zu achten gilt. Ich habe mir den Herrn ausgesucht mit dem wunderbaren Namen Danilo Raimundo Döcki, ja, oder Doeki, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, er ist, glaube ich, Niederländer und einer der torgefährlichsten Abwehrspieler der Bundesliga, er hat, glaube ich, schon 4 oder 5 Hütten per Kopf erzielt und ist so einer, der völlig unterm Radar fliegt, weil wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wer ist eigentlich mit der torgefährlichste, kopfballstärkste Abwehrspieler der Bundesliga, dann würdest du sicherlich nicht auf den Kollegen kommen und das ist genau sein größtes Plus, dass er eben so sehr unterm Radar fliegt, dass auch gegnerische Abwehrreihen ihn nicht unbedingt auf dem Schirm haben, wenn er im Strafraum auftaucht, um dann plötzlich Union mal wieder in Führung zu köpfen. Ganz großartiger Transfer, vor allem auch, wenn man bedenkt, wo der herkam und was er gekostet hat. In der Jugend von Excelsior Rotterdam groß geworden. Ja, und da bin ich sehr gespannt, ob der VfB, der ja gerne mal bei Standards Situation nicht unbedingt, da muss er schon lachen hin, nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit ist manchmal, ja, oder wach oder wie auch immer man das nennen möchte, wie er umgeht mit dem Kollegen, wenn der da angerauscht kommt mit seinen 1,90, die er ist, und da hochgeht, dann bin ich mal gespannt, wer sich dem entgegenwirft.
Und auch an der Stelle, natürlich, will jetzt nicht in Wunden bohren, aber Historie gegen Union Berlin, Eckball gegen Tore, puh, also da gab's schon einige, auch in der Hinrunde übrigens, da muss man echt Obacht geben.
Ja, und diese Ecken schlägt wer?
Die schlägt seit der WM-Pause Josip Juranovic, und den habe ich mir natürlich rausgesucht, nur für dich, Philipp Meisel, ist klar. Weil er natürlich von Celtic FC gewechselt ist, der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Union Berlin. Und ich glaube, der hat jetzt schon einiges von dem wieder eingespielt, was er die Unioner gekostet hat, auch im Europapokal. Standardschütze, Freistoßschütze, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite einsetzbar. Das ist ein guter Spieler, der manchmal ein bisschen so das Verteidigen vernachlässigt, dass wir, wenn er spielt, eine Gelegenheit für den VfB da vor allem reinzustechen. Hat auch bei der Länderspielpause dann in der Nachspielzeit sich gegen Wales einen Bock geleistet und dann einfach mal bei einem langen Einwurf ein bisschen gepennt. Also offensiv sensationell gut. Defensiv lässt er dir aber auch ein bisschen was. Deswegen ist es für mich definitiv eine honorable mention, aber für den VfB nicht nur Gefahr, sondern möglicherweise auch Chance. Ich würde es mir wünschen.
Das ist der Spieler, weswegen mir Steffen Görsdorf, unser Datenexperte vom Institut für Spielanalyse aus Berlin, am Freitagabend ein Abendessen ausgeben muss, weil ich so sauer war, dass sie den von Celtic geholt haben. Wer natürlich dort schon richtig stark war, klar. Dann eine gute WM gespielt, dann war er nicht mehr zu halten. Personell beim VfB, Christian, was wissen wir? Müssen wir beachten?
Wir wissen erstmal, müssen wir Stand jetzt einschränkend sagen, dass wir erst am Mittwoch aufnehmen und noch nicht wissen, wer wie gesund oder hoffentlich nicht verletzt von der Länderspielreise zurückkommt. Das sind nämlich ja noch einige, die unterwegs sind. Borna Sosa, Dinos Mavropanos und. Da ist viel, was noch irgendwie angeflogen kommt nach Leinfelden, echter Ding, jetzt am Mittwoch, Donnerstag. Deswegen können wir da an der Stelle noch nicht viel sagen. Aber wir können sagen, dass Stand jetzt sich zumindest bei den Spielern, die hier geblieben sind, glücklicherweise nichts getan hat auf Verletzungsseite. Serhou Guirassy, also haben wir angesprochen zu Beginn, trainiert schon wieder mit. Inwieweit da schon für Samstag reicht oder nicht, weißt du vielleicht besser als ich.
Also unser Kollege David Scheu, der gestern beim Training war, der das öffentliche Training beobachten konnte, der hat mir heute Morgen noch gesteckt, dass er nicht glaubt, dass er ein Kandidat ist für den Kader. Für die Startelf sowieso dann eh nicht. Ja. Ich glaube, seine Bedeutung ist auch zu groß, als dass man ihn nach so einer langen Pause, es sind jetzt glaube ich 8 Pflichtspiele, die er verpasst hat, gleich wieder ins Feuer schickt, sondern eher noch versucht, ein paar Tage weiter an seiner Verfassung zu arbeiten. Insofern würde mich überraschen, wenn er dabei wäre. Wenn er je mitgenommen wird, glaube ich, eher so, um Eindruck zu schinden. Tim Walter hat mal Nicolas Gonzalez mitgenommen, auf die Bank gesetzt, nur um dem Gegner zu zeigen, wenn ich will, kann ich ihn bringen, obwohl der nie einsetzbar war. Das wussten alle, die den VfB begleitet haben, nur der Gegner halt nicht. Und ich glaube, so eine Maßnahme könnte sich Labbadia vielleicht auch überlegen, aber tendenziell würde ich sagen, es wäre besser, weil man die Qualitäten des jungen Herrn noch braucht in den letzten Spielen, vielleicht am Wochenende noch auf ihn zu verzichten. Und Ito ist immer noch bei 4 gelben Karten. Der Verteidiger, der im Marktwert-Update beim VfB das Transfermarkt rausgegeben hat, an diesem Mittwoch, während wir aufnehmen, am meisten Wertzuwachs generiert hat, nämlich glaube ich 2,5 Millionen, ist jetzt 7,5 Millionen Euro wert. Der hat 4 gelbe Karten. Der japanische Nationalspieler muss eben aufpassen, bei der nächsten guckt er ein Spiel zu.
Also wegen mir können wir auch dieses mit Itos 4 gelben Karten bis zum 34. Spieltag so durchziehen. Also hätte ich kein Problem damit, ne? Aber wir wollen es einfach mal gesagt haben, der Chronistenpflicht halbe. Und alle Marktwerte gibt's natürlich bei uns in der App zu lesen.
So sieht's aus. Und da lest ihr dann auch ab Sonntag eigentlich schon die ersten Ausblicke auf das Spiel in Nürnberg. Christian, was ist wichtiger? Bochum gewinnen oder Nürnberg gewinnen?
Ganz klar Bochum für mich, ganz klar Bochum. Wenn mir jetzt einer ein bisschen wie bei Matrix irgendwie die Wahl lassen würde, der VfB gewinnt eines der Spiele, welches nimmst du? Ich nehme sofort Bochum. Auch wenn es im DFB-Pokal viel Geld gibt, auch wenn du mit dem Halbfinaleinzug nochmal massiv Präsenz bekommst, auch im Free-TV, auch wenn das wirklich nochmal ein richtiger Boost ist. Am allerliebsten wäre uns natürlich, glaube ich, dass der VfB einfach beide Spiele gewinnt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es ganz, ganz eindeutig Bochum.
Wir hatten ja vorhin die Kategorie unnütze Labbadia-Statistiken. Ja? Und ohne es jetzt nachgeprüft zu haben, bei allen Bundesliga-Stationen, die Labbadia hatte, glaube ich, war er in Halbfinals, in irgendwelchen Cup-Wettbewerben. Entweder mit dem HSV im Europapokal-Halbfinale oder mit dem VfB war er sogar schon mal in Berlin. Also es scheint ihm zu liegen. Vielleicht ist es ja was, wo man sich noch ein bisschen Selbstvertrauen holen kann, um dann die letzten Aufgaben anzugehen. Aber ihr seht schon, es ist wieder Zeit für Strohhalme. Ja? Insofern würde ich sagen, Wir versprechen euch, wir blicken an nächste Woche dezidiert auf das Spiel in Nürnberg, auf das Spiel in Berlin natürlich auch nochmal zurück und dann auch schon mit dem Ausblick auf den Ostersonntag. Das könnt ihr von uns erwarten in der nächsten Woche. Und wir haben jetzt noch eine kleine Schweinerei mit unserem Gast vor.
Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka.
So, das ist das, weswegen ich dir vorher gesagt habe, Can, nicht auf das Papier gucken, was da schon an der Wand hängt.
Was geschieht jetzt?
Ja, ist halb so schlimm, wie wir es immer machen. Wir dramatisieren das Ganze immer, damit du dir schön die Knie schlackern. Aber wir machen einen Podcast Tiki-Taka. Das heißt, du bekommst jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen gestellt und du begründest deine Antwort im Idealfall. Du suchst ja eine aus, klar, und begründest, warum du dich so entschieden hast. Magst du beginnen, Christian?
Jo, gerne. Dann mache ich natürlich immer mal wieder das Fußballerische und du das Abseitige, oder? So teilen wir uns auf, würde ich mal sagen.
Ja, das ist einfach die klassische Aufteilung eigentlich. Ja.
Erste Kategorie, Stadionatmosphäre. Was ist dir so lieber, Südamerika oder Balkan?
Südamerika.
Weil Argentinien, Brasilien ist so...
Ich war schon mal ein halbes Jahr in Buenos Aires und deswegen hättest du keine klare Frage oder Antwort hätte ich liefern können sozusagen auf eine Frage.
Lass ich stehen.
Das gesellige Beisammensein, Can, eher im Café oder im Biergarten?
Boah, gute Frage. Kommt auf Lust und Rahmen an. Ich muss mich ja jetzt entscheiden, Biergarten. Weil, genau, Biergarten
halt. Weil Biergarten halt, ja.
Das, so. Ja. VfB-Spiel im Stadion aus deiner Sicht. Was dir lieber, zu Hause oder auswärts?
Och, Leute.
Wir haben nicht gesagt, dass es spaßig wird hier.
Also aus einer privaten Perspektive auswärts, aus einer dienstlichen Perspektive heim. Warum ist wahrscheinlich auch klar.
Definitiv.
Ja.
Das war's schon.
Das war's schon, John. Guck mal. So schnell geht's.
Cool, dankeschön.
Wir haben abschließend noch ein paar Sachen zu erwähnen. Die sind ja aber eigentlich eh klar. Ihr findet uns, mein VfB, auf Facebook, Twitter, Instagram und im Zweifel auch über info@meinvfb.de, unsere beliebte E-Mail-Kontaktadresse, wo wir dann eure Einsendungen alle lesen, wahrnehmen, beantworten. Ihr findet den Can und das Fanprojekt natürlich wo, Can?
In der Hauptstädter Straße 41, auf Insta, Twitter, Social Media und so weiter und so fort, Homepage, Diensthandy, Chatprogramm eurer Wahl.
Da findet man dann auch, sag ich mal, euer Monatsprogramm eigentlich immer, oder? Wir picken uns da manchmal so Highlights raus, machen Cherrypicking und berichten dann darüber oder, sag ich mal, kündigen eine Veranstaltung an beispielsweise, aber euer ganzes Programm kann man dort auch einsehen, oder?
Genau, da an der Stelle nochmal ein kurzer Werbespot, 20.04. Podiumsdiskussion zu sexualisierter Gewalt im Fußballkontext kann man sich schon mal markieren.
Sehr gut. Wir würden gerne nochmal darauf hinweisen, dass der VfB Stuttgart immer noch dringend Gasteltern sucht. Ja, für seine Jugendspieler. Mittlerweile ist sogar ein VfB Inside Videobeitrag auf YouTube erschienen. In der Hauptrolle Jarzinho Malanga, der U17-Nationalspieler, der vom Waldhof letztes Jahr zum VfB kam. Er ist der Einzige, nämlich der in der Gastfamilie aktuell wohnt. Und der VfB bräuchte dringend weitere Gasteltern, Gastfamilien, um eben Jugendspieler unterzubringen. Euer Ansprechpartner ist der Herr Brugger unter m.brugger mit Doppel-G at vfb-stuttgart.de könnt ihr ihn erreichen oder eben unter der 0172 761 1514. Wenn ihr jemand seid, der einem Jugendlichen Obdach und sozialen Anschluss und ein Essen am Tag und eine warme Dusche bieten könnt oder eben jemand kennt, der jemand weiß, der vielleicht in Frage kommt, meldet euch beim Kollegen Brugger bitte.
Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Philipp hat es angekündigt. Dann blicken wir auf Berlin und Nürnberg zurück und voraus auf Bochum. Und wir danken uns an der Stelle ganz herzlich bei unserem Gast. Can, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gequatscht hast.
Danke fürs Einladen.
Runde Nummer, würde ich sagen. 238 ist abgeschlossen, ha? Also, bis nächste Woche, Leute.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.